Vielen Dank an das Lobpreisteam, an die Asas der Gemeinde für dieses Hineinführen in die Gegenwart Gottes. Sehr berührend, sehr wertvoll. Peter, vielen Dank für die freundliche Begrüßung heute Morgen und überhaupt vielen Dank für die Einladung, in diesen Tagen wieder bei euch zu sein. Es ist sehr schön, dieses Heimspiel so alle Jahre wieder zu genießen hier bei euch in Königsbrunn. Und so viele vertraute Gesichter, es ist einfach wunderschön, euch alle zu sehen. Und bin gestern Abend wieder aus dem schönen Südtirol angereist, mit lieben Grüßen von meiner Frau, von der Familie, auch von der Gemeinde, die allerdings jetzt ja seit einem Jahr nicht mehr mich als ihren Pastor erleben muss, sondern auf freiem Fuß ist sozusagen. Ich habe ja bis letztes Jahr im Sommer war ich Pastor der Freien Christlichen Gemeinde in Meran und dann, weil Gott über die Jahre auch schon so viele Räume geöffnet hat in Südtirol, ist das dann mein voller Auftrag geworden und habe dann letztes Jahr den Auftrag als Pastor zurückgelegt, um mich mehr diesen überkonfessionellen und übergemeindlichen Lehrdiensten zu widmen. Bin einerseits viel unterwegs, etwa 4 Monate im Jahr zu Tagen wie diesen. Und den Rest des Jahres bin ich dann in Südtirol und wir staunen über offene Räume, die Gott schenkt. Und wenn sie nicht da sind, dann schaffen wir sie. Das ist unsere Vision auch mit dieser neuen Arbeit, die wir gegründet haben. Forum für Bildung und Begegnung heißt es. Forum soll eine offene Plattform sein, um Christus zu verkündigen im katholischen Südtirol. Und das ist sehr, sehr spannend, wie wir das tun dürfen. Vivid heißt das Ganze, Vivid, Forum für Bildung und Begegnung. Vivid hat Martin Luther sich gerne auf seinen Küchentisch geschrieben, wenn er deprimiert war. Denn Vivid hat ihn erinnert, auf Latein heißt es, er lebt. Christus lebt. Mit dem, Martin, darfst du rechnen. Und das ist unsere Botschaft in Südtirol. Wir wollen den lebendigen Christus bekannt machen und verkündigen. Und das macht uns große Freude. Ja, und ich bin immer wieder auch mit Migranten unterwegs und habe da so manche ältere und auch ganz neue Freunde und bin gestern mit einem neuen Freund, Harun aus Pakistan von Südtirol, hierher gereist. Er studiert seit 3 Jahren in Augsburg, war gerade einige Tage in Südtirol und fragte mich, ob ich zufällig irgendwie nach Deutschland fahre. Sag ich fahre nach Augsburg, sagte, das passt ganz genau, Pastor. Da muss ich auch hin. Und er ist ein feiner, gläubiger Mann, der noch keine feste Gemeinde hat hier in Augsburg. Und ich habe gesagt, komm doch dazu. Und er ist dabei. Welcome, Harun, sitting up there. Ja. Vielen Dank für die Übersetzung auch ins Englische. Das ist wunderbar. Er fragte, Pastor, wird dort übersetzt? Und ich sagte, ja, das wird. Und da bist du sehr herzlich willkommen. Ja, wie gesagt, ich freue mich auf das, was Gott in diesen Tagen vorhat, wie er das immer wieder schafft. So jede Woche neu, jeden Sonntag neu, jeden Tag neu und jede Bibelwoche neu sein Wort lebendig werden zu lassen. Ich bin gespannt, wie er es heute Morgen an dir und auch an mir wieder schafft, sein Wort lebendig werden zu lassen. Herr Jesus, das bitten wir von dir. Rede du und wir möchten hören und offen sein für das, was du heute Morgen wirken möchtest. Danke, dass wir dich als den Lebendigen hier heute Morgen unter uns wissen dürfen. Danke, dass du da bist. Amen. Wir haben es so wunderbar gesungen heute Morgen in einem der Lieder. I see the King of Glory. Ich sehe den König kommen, mächtig und in Herrlichkeit. Und Herrlichkeit, das ist das Thema, über das ich heute Morgen mit euch etwas nachdenken möchte, auch in Einleitung zu unseren Abenden. Da gibt es ein Wort vom Apostel Paulus in Kolosser 1, Vers 27. Wir werden nachher nochmal drauf zurückkommen. Wenn du mitschreibst, kannst du es dir notieren. Kolosser 1, Vers 27, da spricht Paulus von dem Geheimnis, einem lang bewahrten Geheimnis um die Herrlichkeit Gottes. Ein lang gewahrtes Geheimnis um Gottes Herrlichkeit. Davon spricht Paulus dort in Kolosser 1, Vers 27. Und wir möchten heute Morgen der Geschichte dieser Herrlichkeit, der Geschichte dieses Geheimnisses etwas nachgehen. Ich möchte sie nacherzählen. Und wenn ich heute Morgen von der Herrlichkeit Gottes rede, dann hat es zwei Dimensionen, zwei Seiten eigentlich, die sich zusammen verbinden. Wie so zwei Flüsse, die zusammenfließen. Wenn du in Meran bist, dann fließt die Etsch mit der Passer zusammen. Und dann fließen sie als ein Fluss weiter hinunter nach Italien. Und so auch hier, wenn wir von der Herrlichkeit Gottes reden, haben wir zwei Gedankenflüsse in der Heiligen Schrift. Und das ist wichtig zu klären. Das erste ist, wenn wir von Herrlichkeit Gottes reden, dann meinen wir das Wesen Gottes. Die Herrlichkeit Gottes ist das, wie Gott ist. Und wie ist Gott? Die Herrlichkeit Gottes beschreibt ihn als leuchtende Schönheit. Da ist Licht, da ist Schönheit. Und es beschreibt ihn in seiner grenzenlosen Macht, Würde und Größe. Gott ist herrlich, schön, mächtig, würdevoll. Die ganze Schöpfung bezeugt diese Herrlichkeit. Psalm 19, Vers 1. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Die ganze Schöpfung lässt uns sehen und ahnen, dass wir es mit einem wunderschönen Gott haben. Die Schöpfung ist nur ein Spiegelbild dieser Schönheit. Herrlichkeit beschreibt das Wesen Gottes, aber dann beschreibt Herrlichkeit auch die Gegenwart Gottes. Nicht nur sein Wesen, wie er ist, sondern auch die Tatsache, dass er da ist, dass Gott erfahrbar ist, dass wir Gott begegnen können, weil Gott seine Herrlichkeit nicht für sich behalten möchte. Das macht ihn auch aus. Er möchte seine Herrlichkeit nicht für sich behalten. Und deshalb, wenn wir in der Bibel von der Herrlichkeit Gottes lesen, dann ist eins von beiden gemeint, sein Wesen. Oder, und das ist sehr häufig der Fall, da, wo wir ihm begegnen, die Gegenwart Gottes. Menschen treten in die Gegenwart Gottes und sie erscheint ihnen als Herrlichkeit. Nun finden die Juden für diese beiden Stränge gemeinsam, für diese beiden Bereiche oder Teilaspekte der Herrlichkeit Gottes ein Wort. Und das ist die Schechina. Wenn ihr die Juden fragt, sie reden sehr, sehr gern von der Schechina Gottes, von der Schönheit Gottes, von der Herrlichkeit Gottes. Dieses Wort als Hauptwort gibt es in der Bibel nicht, aber in seinen anderen Varianten finden wir es oft und in der Idee ist es da. Die Juden sagen Schechina. Was sie mir auch sagen, sie sagen, wisst ihr, wir sind ja sehr, sehr zurückhaltend, überhaupt Gott mit Namen anzusprechen. Der Name Gottes ist uns heilig, wir müssen uns irgendwie verhelfen. Und sie nennen ihn den Ewigen einerseits, als eine Umschreibung Gottes. Sie sagen nicht Jahwe oder Gott zu ihm, es ist zu heilig. Und dann sagen sie auch, wir nennen ihn auch Schechina. Wenn wir Gott meinen, reden wir von Schechina. Schechina also als ein Begriff für Gott im Judentum, ganz spannend. Und sie sagen dann auch, und vor allem die weiblichen Eigenarten Gottes werden in der Schechina beschrieben. Mit der Schechina beschreiben wir die Schönheit und viele auch der weiblichen Eigenarten Gottes. Also, Gott ist herrlich. Schechina. Und die Geschichte, die jetzt die Menschheit mit dieser Schechina Gottes hat, die wird uns in der Bibel erzählt. Und die möchte ich uns etwas nacherzählen. Sie beginnt für uns heute Morgen im Buch Exodus. Das ist das Buch, das zweite Buch Mose, in dem wir uns in diesen Tagen hauptsächlich aufhalten werden. Und wenn ihr das aufschlagt, das ist nicht schwer zu finden, das zweite Buch der Bibel, da finden wir schon gleich in Kapitel 3 und wir werden so eine kleine Tour machen. In Kapitel 3 begegnet uns diese Herrlichkeit Gottes schon. Und zwar sehen wir, dass der Gott, der ursprünglich den Himmel bewohnt, jetzt herabsteigt und dem Menschen auf der Erde begegnet, und zwar hier im Feuer. Exodus 3 sehen wir Mose, der einen brennenden Dornbusch trifft oder sieht in der Wüste Und dieses Feuer hat die Eigenart, es brennt und brennt und brennt und der Dornbusch verbrennt nicht. Ein Feuer, das nicht verzehrt. Ein Wesen, das kein Burnout hat. Gott begegnet Mose im Feuer, heißt es dort. Gott ist im Feuer. So stellt er sich dort Gott vor. Aber er sagt dann im gleichen Kapitel nachher auch, weißt du, ich bin nicht nur, das ist nicht nur mein Wesen, das auch Feuer mein Wesen beschreibt und dieses helle Licht und diese Wärme, sondern ich bin, der ich bin, Mose. Das ist mein Name. Ich bin, der ich bin. Und das kann man übersetzen im Hebräischen auch mit, ich bin für euch da. Ich bin mir selbst nicht genug in meiner Herrlichkeit. Ich will, dass meine Herrlichkeit euch zugute kommt. Und so komme ich euch entgegen. Und hier also 2. Mose 3, Gott begegnet Mose im Feuer. Dann Kapitel 13, wenn wir so ein bisschen mitlesen, 10 Plagen später und ein Passafest, das erste Passafest später, da kommen wir in Kapitel 13. Und da haben wir gesehen, dass Gott sein Volk herausführt aus Ägypten, den großen Rettungsakt. Er führt Israel aus Ägypten heraus und er geht ihnen dabei voraus. Und da lesen wir in Kapitel 13, wie er das tut. Vers 20, Exodus 13, Vers 20. So zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Und jetzt kommt es. Und der Herr zog vor ihnen her am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern können. Wir haben es gerade gesungen. Fire before us, you are the brightest, you lead us. Das ist genau das, was hier beschrieben wird. Gott geht voraus, und zwar jetzt nicht mehr nur des Nachts im Feuer, das hatten wir schon gesehen, sondern auch des Tags in der Wolke. Der Himmelbewohner wird zum Feuerbewohner, wird zum Wolkenbewohner. Und sie treffen hier die Gegenwart Gottes, und zwar in der Wolkensäule am Tag und im Feuer bei Nacht. Gott ist da, in Feuer und in der Wolke. Das ist Kapitel 13. Und dann kommen sie in Kapitel 19. So schnell kann man so ein Buch der Bibel lesen. Merkt ihr das? Ist doch gar nicht so schlimm. Aber da ihr so ein bisschen mehr Zeit habt, ich empfehle euch schon, euch ein bisschen auch ins Exodus-Buch hineinzulesen. Aber heute Morgen soll der Gang etwas schneller sein dürfen. Sie kommen dann in Kapitel 19 am Berg an. Und Gott sagt, hier ist ein ganz besonderer Ort. Ich möchte euch nun hineinführen in das Leben mit mir. Ihr sollt wissen, mit was für einem Gott ihr es zu tun habt. Ihr habt ihn jetzt im Feuer gesehen, ihr habt ihn in der Wolke gesehen, ihr habt ihn erlebt, wie er euch aus Ägypten herausgeführt hat. Aber wer ist dieser Gott und wie lebt es sich mit diesem Gott? Und so wird jetzt am Horeb oder Berg Sinai, ist beides derselbe Berg, ist eine Bibelschule, wo Gott sein Volk in die Schule nimmt und sich ihnen vorstellt. Sie sollen Gott kennenlernen. Interessant, Vers 9, Kapitel 19, Vers 9. Und der Herr sprach zu Mose, siehe, ich will zu dir kommen in einer dichten Wolke, auf dass dies Volk es höre, wenn ich mit dir rede und dir für immer glaube. Gott kommt herab und er kommt wie, in welcher Form? Als Wolkenbewohner. Die Herrlichkeit Gottes kommt herab und Gott begegnet ihm in der Wolke, aber nicht nur in der Wolke. Nachher heißt es dann ab Vers 16, da ist wieder Wolke und Feuer beieinander. Auf dem Berg, wo Gott dem Mose begegnet, lesen wir aus 2. Mose 19, Vers 16, als nun der dritte Tag kam. Der dritte Tag ist in der Bibel nicht irgendein Tag. Das ist übrigens der Tag, an dem Christus auferstand. Das ist eine ganz wichtige Bedeutung, der dritte Tag. Als nun der dritte Tag kam und es Morgen ward, da erhob sich ein Donnern mit Blitzen und eine dichte Wolke auf dem Berge und der Ton einer sehr starken Posaune. Das ganze Volk aber, das im Lager war, erschrak. Dann Vers 18, der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf den Berg herabfuhr im Feuer und der Rauch stieg auf wie der Rauch mit, von einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte sehr und der Posauneton ward immer stärker und Mose redete und Gott antwortete ihm laut. Begegnung zwischen Mose und Gott und zwar hörbar für alles Volk und das Ganze in Wolke und in Feuer. Der Wolken- und Feuerbewohner in seiner Herrlichkeit. Ja? Und 40 Tage und 40 Nächte bleibt jetzt hier Mose dort in dieser herrlichen Gegenwart. Spannend. 40 Tage und 40 Nächte bleibt Mose drinnen in dieser Herrlichkeit, in dieser Wolke der Gegenwart Gottes. Und nach 40 Tagen kommt er wieder. Er war 40 Tage inside. Und in Kapitel 34, da lesen wir, wie er zurückkommt und was das mit ihm macht. Das hat nämlich eine Auswirkung. Da kommt das Outside auch. Inside Out haben wir auch so als Stichwort über diese Tage geschrieben. Als nun Mose, Kapitel 34, Vers 29, als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg, hatte er die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und er wusste nicht, dass die Haut seines Angesichtes glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Als aber Aaron und ganz Israel sahen, dass die Haut seines Angesichtes glänzte, fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Das hat richtig geblendet. Da rief sie Mose und sie wandten sich wieder zu ihm, Aaron und alle Obersten der Gemeinde, und er redete mit ihnen. Danach nahten sich ihm auch alle Israeliten und er gebot ihnen alles, was der Herr mit ihm geredet hatte auf dem Berge Sinai. Und als er dies alles mit ihnen geredet hatte, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Der hat so gestrahlt, dass man das kaum ausgehalten hat. Was ist passiert? Mose war hineingenommen worden in die Gegenwart Gottes. Und als er herauskam, strahlte etwas von dem Wesen Gottes, von der Herrlichkeit Gottes auf ihm. Er hat es ausgestrahlt. Das ist spannend. Da, wo wir Gott in seiner Herrlichkeit begegnen, da will seine Herrlichkeit auch aus uns heraus sich verschenken. Inside out. Spannend. Aber dann hat Gott eben in diesen 40 Tagen, während Mose oben war, ihn nicht nur angestrahlt, er hat mit ihm gesprochen. Er hat ihm in diesen 40 Tagen die Gebote gegeben. 10 Gebote und auch 613 Gebote insgesamt. Aber Gott hat dem Volk durch Mose jetzt mitgeteilt, wie er sich das Leben in seiner Gegenwart vorstellt. Hausordnung sozusagen. Und wie er sich in der Herrlichkeit Gottes lebt. Aber dann hat er noch etwas getan und dann hat er ihm nämlich die Bauanleitung für ein Zelt gegeben. Zelte hat Mose viele gebaut. Aber hier ein ganz besonderes Zelt. Und das war dieses Zelt, von dem wir diese Tage etwas mehr reden werden. Es war das Zelt des Zeugnisses, es war das Zelt der Begegnung. Martin Luther hat es übersetzt mit Stiftshütte. Wir könnten sagen ja, weil dort der Bund gestiftet worden ist. Es war eigentlich die Wohnstätte Gottes. Verschiedene Begriffe, die wir hier finden. Aber wisst ihr was? Gott sagte Mose, es reicht mir nicht, dass du mich siehst und dass ich mir auf deinem Angesicht einen Widerstrahl gebe. Ich möchte unter euch allen wohnen. Ich will nah kommen. Ich bin noch nicht nah genug. Und so kommt Gott und sagt, ich möchte unter euch wohnen. Baut mir ein Haus, ein Zelt, das mobil mit euch ziehen kann und ich will immer in der Mitte sein. Und so wird jetzt dieses Zelt hier gebaut. Wir werden uns das ein bisschen näher anschauen, weil es uns sehr viel zu sagen hat. Aber interessant ist jetzt, was Gott tut. Kapitel 40, die letzten Verse vom Buch Exodus. Damit mündet das Buch Exodus, das Häusle ist gebaut. Der Schuppen steht, die Hütte steht, wie immer man es nennt. Dieses nicht so ansehnliche Bauwerk unbedingt von außen, die Stiftshütte. Aber dann zieht Gott ein, Einzug. 2. Mose 40, Vers 34. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und hier habt ihr spätestens jetzt die Verbindung zwischen der Wolke und der Herrlichkeit. Die Wolke bedeckte die Stiftshütte, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte hineingehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Und immer wenn die Wolke sich erhob von der Wohnung, brachen die Israeliten auf, solange die Wanderung währte. Wenn sich aber die Wolke nicht erhob, so zogen sie nicht weiter, bis zu dem Tag, an dem sie sich erhob. Denn die Wolke des Herrn war bei Tage über der Wohnung und bei Nacht war sie voll Feuer vor den Augen des ganzen Hauses Israel, solange die Wanderung währte. Volk Israel, ihr seid berufen zu wandern. Und ihr wandert dann, wenn ich sage, wenn sich die Wolke erhebt, geht's weiter. Wenn die Wolke stehen bleibt, bleibt auch ihr stehen. Und wenn ihr stehen bleibt, dann bleibt die Wolke direkt über diesem Zelt stehen. Denn dort will ich wohnen. Dort wohnt meine Herrlichkeit. Und so verfolgen wir die Geschichte dieser Stiftshütte mit dem Volk Israel. Und wir sehen, dass wir damit, dass Gott mitzieht oder das Volk mit Gott zieht. 40 Jahre durch die Wüste. Und dann kommen sie mit Josua ins Land Kanaan, in das verheißene Land. Und sie müssen die Städte erobern. Jericho, was machen sie? Sie tragen die Bundeslade und die Stiftshütte sozusagen, oder die Bundeslade zumindest, um diese Stadt herum, um Jericho. Wir sehen eine spannende Geschichte, wie Gott sich zu diesem Haus, zu diesem Zelt stellt und sagt, wo das Zelt ist, da bin ich. Und da wird man meine Herrlichkeit sehen. Und das war ermutigend fürs Volk. Eine ganz spannende Geschichte, wo eines Tages mal diese Stiftshütte oder die Bundeslade dann im Allerheiligsten gestohlen worden ist von Feinden und Gott sich auch da zu seinem Haus stellt und die Feinde es mit der Gegenwart Gottes zu tun bekommen, bis sie dann etwa ein halbes Jahr später diese Bundeslade freiwillig zurückgeben, weil ein Gott nach dem nächsten von seinem Sockel fiel und Gott sich einfach bewies in seiner Macht. Meine Gegenwart ist nicht zum Spielen. Mit mir kann man nicht spielen, mich kann man nicht stehlen. Also spannende Geschichte, die sich so rund um diese Stiftshütte ergibt. Und dann sehen wir nachher, dass das Land erobert wird, dass David sich Jerusalem als Hauptstadt erwählt und dann die Sehnsucht hat, dass in der Hauptstadt des Volkes, in Jerusalem auch, die Stiftshütte ist. Und er bringt die Bundeslade zurück, er bringt die Stiftshütte, die ganzen Geräte nach Jerusalem und baut sie in Jerusalem auf. Und er tanzt, er kann seiner Freude gar nicht genug Ausdruck geben. Gott ist wieder da, die Herrlichkeit wohnt unter uns. Halleluja! Er will dann gern auch einen Tempel bauen. Er sagt, Gott, wir sind keine Nomaden mehr, wir sind jetzt sesshaft geworden. Mach du dich doch auch sesshaft. Ich baue dir einen schönen Tempel. Und Gott sagt, mit der Idee kann ich ja leben, aber du wirst es nicht bauen, dein Sohn macht es. Und so baut Salomo später den Tempel in Jerusalem. Und im 1. Könige siehst du jetzt dann, wie dieser Tempel in Kapitel 6 gebaut wird und in 1. Könige 8 eingeweiht wird. Aus der Stiftshütte wird der Tempel Jerusalems nach dem Modell der Stiftshütte gebaut, nur größer, prächtiger. Er sollte von der Herrlichkeit Gottes erzählen, äußerlich. Und dann sehen wir, wie diese Stiftshütte eingeweiht wird in Kapitel 8. Und da lesen wir Vers 10, als aber die Priester aus dem Heiligen gingen, erfüllte die Wolke des Herrn das Haus, so dass die Priester nicht aus dem Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Gott hat seine Herrlichkeit dort wohnen lassen, in dem Tempel. Nun, die Herrlichkeit Gottes hing zusammen auch mit dem Umgang des Volkes, mit dem Umgang des Volkes mit Schuld und Sünde. Wir wissen dann, wie es geht. Irgendwann muss sich Gott aus dem Haus und aus dem Volk verabschieden, weil das Volk sich schon lange von ihm verabschiedet hatte. Und nachdem Gott das Volk sich selbst überlassen hat, ist es auch den Feinden überlassen. Das Volk Israel wird entführt, wird weggeführt nach Assyrien, zunächst mal das Nordreich und später das Südreich mit Jerusalem nach Babylon. Und dann siehst du am Ende nur Trümmer. Der Tempel ist zerstört. Alles ist aus. Gott ist ausgezogen. Herr, wo ist deine Herrlichkeit? 70 Jahre Exil. Und wir lesen nichts mehr von der Herrlichkeit Gottes. Wo ist sie hin? Und dann kommen sie aus dem Exil zurück mit Zerubabel, Esra, Nehemia. Und sie bauen einen neuen Tempel auf. Spannend ist, dass wir nicht lesen, dass die Herrlichkeit Gottes hineinzieht in diesen Tempel. Es bleibt ein Geheimnis um die Herrlichkeit Gottes. Wo ist sie hin? Wir finden dann im Hesekiel eine Vision. Manche sagen, das steht noch aus, der dritte Tempel. Ich weiß es nicht so recht. Der Hesekiel hat eine Vision von einem Tempel. Spannend. Hesekiel sagt, dass er dort In Hesekiel 10 siehst du ihn, wie er beobachtet. In Hesekiel 10, Vers 4 sieht er einen Tempel, einen enormen Tempel, der uns eigentlich gedanklich in die Offenbarung hineinführt. 10, Vers 4 heißt, und ich sah die Herrlichkeit im Tempel. Da ist sie wieder, die Herrlichkeit im Tempel. Aber dann im Kapitel 11, Vers 23, ein Kapitel später, sieht er schon wieder, wie die Herrlichkeit auszieht. Und Kapitel 11, Hesekiel 11, Vers 23 ist die letzte Erwähnung im Alten Testament von der Herrlichkeit Gottes im Hause Gottes. Sie zieht aus. Und wo ist sie hin? Wie gut, dass dann das Neue Testament beginnt. Dass Gott seine Geschichte weiterbaut und dass wir jetzt merken, dass alle bis jetzige Geschichte nur vorläufig war. Sie will hinführen zu etwas. Wo führt sie uns hin? Sie führt uns nach Johannes 1. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort, das ewige Logos, das auch von Gott war und das Gott darstellte, ein anderer Begriff für Gott, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Johannes 1, Vers 14. Das Wort auf Griechisch heißt eigentlich, und es zeltete unter uns. Ach, Gott kommt erneut. Nicht mehr als Himmelbewohner, nicht mehr als Wolkenbewohner, nicht mehr als Feuerbewohner, nicht mehr als Zeltbewohner, nicht mehr als Hausbewohner, sondern als Menschbewohner. Gott kommt in seiner Herrlichkeit in einem Menschen, der hat Hand und Fuß und der hat einen Namen, der heißt Jesus Christus. Und so kommt Gott jetzt und seine Herrlichkeit wird wieder sichtbar. Was wir an der Herrlichkeit sehen können, sehen wir an Jesus. Immanuel, Gott mit uns. Die Gegenwart Gottes in Christus, in einer Person. Und dann kommt diese Person als Baby in den Tempel. In Lukas Kapitel 2 wird sie dargebracht. Und damit kommt die Herrlichkeit zurück in den Tempel. In Jerusalem. Für eine kurze Zeit. In Christus. Und der alte Simeon sieht das und erkennt das. Und sagt, ich habe die Herrlichkeit gesehen. Jetzt kann ich sterben. In Jesus sehen wir die Herrlichkeit. So nah will Gott kommen. Er sagt, es reicht mir nicht, in einem Zelt unter euch zu wohnen. Ich merke, das ist zu wenig nah. Das macht nicht den Unterschied. Ihr habt eure Lektion nicht gelernt. Es braucht die Herrlichkeit im Menschen. Und so sehen wir in Jesus, wie sich die Herrlichkeit Gottes Hand und Fuß gibt und wie sie nun unter uns lebt. Wunderschön. Die Herrlichkeit erscheint den Hirten. Die Herrlichkeit erscheint den Jüngern auf dem Berg der Verklärung. Immer wieder siehst du, dass die Herrlichkeit da ist, wo Jesus ist. Aber vor allem ist sie in Jesus selbst. Ihr Lieben, wie ist Gott? Schau dir Jesus an. Wie schön ist Gott? Wie mächtig und wie würdevoll? Wie zugewandt? Schau dir Jesus an. Wie ist Gott heute hier, jetzt bei uns? Durch Christus. Jesus ist der, durch den die Herrlichkeit wieder in die Welt kommt. Und das finde ich ganz gewaltig. Und diese Herrlichkeit gibt sich jetzt Ausdruck. Die Menschen haben an Jesus erlebt, wie man Gott erleben kann. Eine Herrlichkeit, die uns anpacken kann, die uns zuspricht, die aufrichtet, die uns ins Leben hinein redet und wirkt und die uns einfach gut tut. Interessant aber dann auch, dass der Johannes ausgerechnet der ist, der auch sagt, Jesus spricht von sich selbst als seiner Verherrlichung, wenn er ans Kreuz geht. Das ist faszinierend. Diese Herrlichkeit, die in Jesus Person geworden ist, sie geht ans Kreuz und das ist unglaublich, unfassbar fast, dass Jesus sagt, ich hänge dort. Und zwar einerseits als der hier stirbt und vielleicht als Verlierer aussieht, andererseits aber als der Verherrlichte. Er redet immer davon, wenn ich verherrlicht werde. Und er meinte seine Kreuzigung zunächst mal. Interessant ist, dass da, wo Jesus am Kreuz stirbt, was passiert? Gott zieht sich zurück. Und alle Herrlichkeit verloren. Dunkelheit. Und dann kommt auch die Dunkelheit über diesen Ort des Todes. Das ist der dunkelste Moment der Menschheitsgeschichte, wo die Herrlichkeit in Person entzogen wird und wo Jesus nicht mehr in dieser Herrlichkeit, mit dieser Herrlichkeit gefüllt war. Er stirbt und die Herrlichkeit zieht sich zurück, weil Jesus meine Schuld auf sich genommen hat, mein Gericht trägt. Und Gericht heißt, die Herrlichkeit zieht sich zurück. Gericht heißt, Sünde wird bestraft. Aber umso mehr, umso schöner dann am dritten Tag geht das Licht auf. Und die Herrlichkeit kommt zurück. Das ist Ostern, dass die Herrlichkeit dort Geschichte schreibt, indem sie einerseits entzogen wird, andererseits erst recht sich wieder verschenken kann mit dem auferstandenen Christus. Und so hast du dann Jesus, der dann noch 40 Tage mit seinen Jüngern eine kleine Bibelschule hat. Da wäre ich gern dabei gewesen, wie Jesus seinen Jüngern das Alte Testament erklärt. 40 Tage Bibelschule mit der Herrlichkeit in Person. Und wo jetzt Jesus in dem Licht seiner Herrlichkeit ihnen alles von Anfang bis Ende erklärt und sagt, schaut mal, da war ich und das bin ich und das meint mich und das zeigt auf mich. Spannend. Wie er sagt, das ganze Alte Testament war nur vorläufig. Es führt hin zu mir. Und ihr versteht das Alte Testament erst, wenn ihr es auf mich hin und von mir her lest. Dann hat Jesus seinen Job getan. Und dann wird Jesus abgeholt von seinem Vater. Und ich finde das so nett. Was für ein Vehikel sucht Gott sich aus, um seinen Sohn zu holen? Eine Wolke. Jesus wird auf einer Wolke entführt. Auf einer Wolke, das ist die Gegenwart Gottes. Und er wird zurückgebracht in die Gegenwart seines Vaters. Er selbst als Sohn setzt sich zu Rechten des Vaters. Aber nur, um wiederzukommen in Form des Heiligen Geistes. Jesus sagt, ich habe meine Herrlichkeit ja nicht jetzt mitgenommen, damit ihr jetzt wieder ohne Herrlichkeit seid. Na. Wisst ihr, es war nicht nah genug, dass ich bei euch war. Es war nicht nah genug. Meine Herrlichkeit soll in euch sein. Deshalb schickt er seinen Heiligen Geist. Und so kommt dann der Heilige Geist zu Pfingsten in Apostelgeschichte 2. Und was für Symbole sind damit verbunden? Du hast das Feuer. Und du hast die Wolke, die man in dem Augenblick aber nicht sieht, sondern hört, den Wind. Und der alte Simeon sagt, sieht das und erkennt das und sagt, ich habe die Herrlichkeit gesehen, jetzt kann ich sterben. In Jesus sehen wir die Herrlichkeit. So nah will Gott kommen. Er sagt, es reicht mir nicht, in einem Zelt unter euch zu wohnen. Ich merke, das ist zu wenig nah, das macht nicht den Unterschied. Ihr habt eure Lektion nicht gelernt, es braucht die Herrlichkeit im Menschen. Und so sehen wir in Jesus, wie sich die Herrlichkeit Gottes Hand und Fuß gibt und wie sie nun unter uns lebt. Wunderschön. Die Herrlichkeit erscheint den Hirten. Die Herrlichkeit erscheint den Jüngern auf dem Berg der Verklärung. Immer wieder siehst du, dass die Herrlichkeit da ist, wo Jesus ist. Aber vor allem ist sie in Jesus selbst. Ihr Lieben, wie ist Gott? Schau dir Jesus an. Wie schön ist Gott. Wie mächtig und wie würdevoll. Wie zugewandt. Schau dir Jesus an. Wie ist Gott heute hier, jetzt bei uns? Durch Christus. Jesus ist der, durch den die Herrlichkeit wieder in die Welt kommt. Und das finde ich ganz gewaltig. Und diese Herrlichkeit gibt sich jetzt Ausdruck. Die Menschen haben an Jesus erlebt, wie man Gott erleben kann. Eine Herrlichkeit, die uns anpacken kann, die uns zuspricht, die aufrichtet, die uns ins Leben hinein redet und wirkt und die uns einfach gut tut. Interessant aber dann auch, dass der Johannes ausgerechnet der ist, der auch sagt, Jesus spricht von sich selbst als seiner Verherrlichung, wenn er ans Kreuz geht. Das ist faszinierend. Diese Herrlichkeit, die in Jesus Person geworden ist, sie geht ans Kreuz und das ist unglaublich, unfassbar fast, dass Jesus sagt, ich hänge dort. Und zwar einerseits als der hier stirbt und vielleicht als Verlierer aussieht, andererseits aber als der Verherrlichte. Er redet immer davon, wenn ich verherrlicht werde. Und er meinte seine Kreuzigung zunächst mal. Interessant ist, dass da, wo Jesus am Kreuz stirbt, was passiert? Gott zieht sich zurück und alle Herrlichkeit verloren, Dunkelheit. Und dann kommt auch die Dunkelheit über diesen Ort des Todes. Das ist der dunkelste Moment der Menschheitsgeschichte, wo die Herrlichkeit in Person entzogen wird und wo Jesus nicht mehr in dieser Herrlichkeit, mit dieser Herrlichkeit gefüllt war. Er stirbt und die Herrlichkeit zieht sich zurück, weil Jesus meine Schuld auf sich genommen hat, mein Gericht trägt. Und Gericht heißt, die Herrlichkeit zieht sich zurück. Gericht heißt, Sünde wird bestraft. Aber umso mehr, umso schöner dann am dritten Tag geht das Licht auf und die Herrlichkeit kommt zurück. Das ist Ostern, dass die Herrlichkeit dort Geschichte schreibt, indem sie einerseits entzogen wird, andererseits erst recht sich wieder verschenken kann mit dem auferstandenen Christus. Und so hast du dann Jesus, der dann noch 40 Tage mit seinen Jüngern eine kleine Bibelschule hat. Da wäre ich gern dabei gewesen, wie Jesus seinen Jüngern das Alte Testament erklärt. 40 Tage Bibelschule mit der Herrlichkeit in Person. Und wo jetzt Jesus in dem Licht seiner Herrlichkeit ihnen alles von Anfang bis Ende erklärt und sagt, schaut mal, da war ich und das bin ich und das meint mich und das zeigt auf mich. Spannend. Wie er sagt, das ganze Alte Testament war nur vorläufig. Es führt hin zu mir. Und ihr versteht das Alte Testament erst, wenn ihr es auf mich hin und von mir her lest. Dann hat Jesus seinen Job getan. Und dann wird Jesus abgeholt von seinem Vater. Und ich finde das so nett. Was für ein Vehikel sucht Gott sich aus, um seinen Sohn zu holen? Eine Wolke. Jesus wird auf einer Wolke entführt. Auf einer Wolke, das ist die Gegenwart Gottes. Und er wird zurückgebracht in die Gegenwart seines Vaters. Er selbst als Sohn setzt sich zu Rechten des Vaters. Aber nur, um wiederzukommen in Form des Heiligen Geistes. Jesus sagt, ich habe meine Herrlichkeit ja nicht jetzt mitgenommen, damit ihr jetzt wieder ohne Herrlichkeit seid. Na. Wisst ihr, es war nicht nah genug, dass ich bei euch war. Es war nicht nah genug. Meine Herrlichkeit soll in euch sein. Deshalb schickt er seinen Heiligen Geist. Und so kommt dann der Heilige Geist zu Pfingsten in Apostelgeschichte 2. Und was für Symbole sind damit verbunden? Du hast das Feuer. Und du hast die Wolke, die man in dem Augenblick aber nicht sieht, sondern hört. Den Wind. Aber beide Symbole sind da. Ist wie eine Erinnerung, ein Trigger. Zurück zum Berg Sinai. Pfingsten feiert jetzt, dass die Herrlichkeit neu erscheint. Wie damals dem Mose. Aber nicht mehr vor uns, nicht mehr um uns, sondern in uns. Und das ist die Botschaft des Neuen Testamentes und das, ihr Lieben, ist das, was ich vorhin erwähnt hatte in Kolosser 2. Und deshalb jetzt die Einladung, diesen Vers auch tatsächlich zu lesen. Ihr Lieben, dieses Wunder müssen wir begreifen, das müssen wir verstehen. Wo wohnt die Herrlichkeit Gottes? Nicht mehr nur im Menschen Jesus. Es ist nicht mehr ein Menschbewohner, es ist ein Michbewohner, es ist ein Dichbewohner, es ist ein Unsbewohner. Und das ist das Geheimnis in Kolosser Kapitel 1, von dem Paulus redet. Und da sagt er in Kolosser 1, Vers 25, ihr Diener bin ich geworden durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll, nämlich, und jetzt kommt der Inhalt dieses Wortes, seiner Botschaft, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern. Nun aber ist es offenbart seinen Heiligen. Etwas ganz Neues in Christus für uns wahr geworden. Denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist. Nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist das Ziel Gottes mit all dem gewesen. Er sagt, es ist nicht mehr, dass wir Gott nur sehen, dass wir Gott um uns wissen, sondern dass Gott in uns lebt. Weißt du heute Morgen eigentlich, was für eine Würde Gott dir und mir zuspricht, dass er, der Ewige, der Heilige, der Herrliche, der unendlich Große und Gute, in dir lebt. Ich glaube, wir würden etwas anders durchs Leben gehen, wenn wir das häufiger für uns im Blick hätten und uns dessen bewusster wären. Ja? Und deshalb sagt auch dann der Paulus später, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Dass ich der Tempel des Heiligen Geistes bin. Du und wir als Gemeinde. Wir sind dieses Haus Gottes, das Gott sich erwählt hat, um dort zu wohnen. Und deshalb wird auch die Stiftshütte für dich und für mich zu einem wunderschönen Vorbild und zu einer Botschaft. Denn die Frage lautet jetzt ja, wie lebt sich das denn, wenn Christus in mir ist? Wie drückt sich das denn aus? Wie drückt sich denn diese Herrlichkeit in meinem Leben aus? Fragt die Stiftshütte. Die wird dir sehr viel darüber sagen. Wie sieht das aus, wenn Gott uns von innen nach außen verändert, erneuert? Und wisst ihr, das ist eigentlich ein Zurückführen. Ich musste einen Gedanken noch hinzufügen. Die ganze Geschichte fing ja nicht beim Exodus an. Wo hat Gott sich seinen allerersten Ausdruck seiner Herrlichkeit gegeben? Seines eigenen Wesens? Bei der Schöpfung. In Adam und Eva. Im Menschen. Er schuf sie nach dem Ebenbild Gottes. Der Mensch war immer schon dafür geschaffen und gemacht, dass er Gott widerspiegelt und dass er etwas von der Herrlichkeit, der Schönheit, der Männlichkeit wie Weiblichkeit Gottes in sich birgt und widerspiegelt. Und das ist das große Drama auf den ersten Seiten der Bibel, dass sich diese Herrlichkeit schon entziehen musste aus dem Leben des Menschen, weil er sich für die Sünde entschieden hatte. Das Evangelium von Jesus Christus ist eine Zurückführung zu den Anfängen. Jesus will dich wieder zum Menschen machen, so wie du gedacht warst. Und das kannst du nur erleben, wenn Christus in dir lebt. Nur darin liegt Hoffnung. Warum? Weil wir selber nie fähig sein werden, dieses christliche Leben zu führen. Unser Lehrer und der Gründer, der Fackelträger Major Ian Thomas, der hat ja immer gesagt, das Christsein ist nicht einfach. Und alle sagten, ja, Amen, Bruder. Und dann sagte er, ach, wisst ihr, das Christsein ist doch nicht schwer. Wie meinst du das jetzt? Das Christsein ist unmöglich, sagt er. Christsein ist unmöglich für uns. Die einzige Person, die je in der Lage sein wird, das christliche Leben zu führen, ist Jesus Christus. Und entweder du lässt zu, dass er es durch dich tut oder nicht. Du wirst nie in der Lage sein, das christliche Leben zu führen. Nur zu dem Maß, wie du Christus zulässt. Finde ich sehr entspannend. Ich muss das nicht versuchen. Ich brauche einfach nur zulassen. Jesus, du in mir, drücke du deine Herrlichkeit aus. Geht mit mir zu 2. Korinther 4. Und da gibt es dann ganz ein spannendes Wort. 2. Korinther 4, Vers 6. Denn der Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Das ist der Gott, der damals geschaffen hat. Der hat seinen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Hier ist die Herrlichkeit Gottes beschrieben. In unsere Herzen. Dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Was sagt er da? Er sagt, wir Christen sind die, die von Gott erfüllt worden sind mit dem Licht seiner Herrlichkeit. Und was hier geschehen soll, ist das, was bei dem Mose am Berg Sinai geschah. Wir sollen von innen nach außen etwas ausstrahlen und wir sollen dazu verhelfen, dass Menschen der Herrlichkeit Gottes begegnen im Angesicht Jesu Christi. Sprich, Jesus will den Menschen um dich herum begegnen, indem er in dir lebt und sich aus dir heraus verschenkt. Dass er seine Herrlichkeit verströmt. Und wir sagen, das ist ja wunderbar. Und das ist auch wunderbar. Aber dann geht's in den nächsten Vers. 2. Korinther 4, Vers 6, weil diese Herrlichkeit in unseren Herzen, das Erleuchten, das wir stiften sollen um uns herum. Und dann kommt Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Wir haben diesen Schatz der unendlichen Herrlichkeit Gottes in unseren schwachen Körpern, unserem Leben. Und das ist die Realität deines Lebens. Die unendliche Herrlichkeit Gottes, Schönheit pur, Reinheit pur, in der Zerbrechlichkeit deines Lebens und meines Lebens. Und über diese Zerbrechlichkeit, da können wir Bücher schreiben. Es kann deine körperliche Zerbrechlichkeit sein, krank, schwach. Es kann eine geistliche Zerbrechlichkeit sein, verwundet, müde. Wir haben unsere Schwächen, wir haben unsere Grenzen, wir haben unsere Sünden, unsere Macken. Und ihr Lieben, das ist die Gnade, dass diese Herrlichkeit sich entschieden hat, in unserer Zerbrechlichkeit zu wohnen. Wir haben diesen Schatz in unseren irdenen Gefäßen. Und dann sagt in Kapitel 5 nachher, er spricht von sich, eigentlich von seinem Körper, von seinem Leben, als von einer Hütte. Und er sagt, wir werden so lange in dieser schwachen, irdischen Hütte unterwegs sein, wie wir auch gezeltet hätten mit Mose damals, aber gefüllt von der Herrlichkeit Gottes. Und da kommt die Stiftshütte rein. Wenn du die Stiftshütte von außen gesehen hast, sagst du, oh, nichts Besonderes. Eigentlich ein bisschen hässlich sogar. Also hat echt nichts hergemacht. Also von wegen Model, ja, ihr habt ja geschrieben, das Model der Stiftshütte. Also das war kein Hingucker. Also diese Stiftshütte war echt kein Hingucker. Falsche Verheißung, kein Model. Outside, boah. Inside, wow. Das ist das Geheimnis deines Lebens. Nach außen hin zerbrechliche Gefäße, eine Hütte. Mach dir nichts raus. Da hat Gott sich schon mit arrangiert. Solange du zulässt, dass er in seiner Herrlichkeit, in deiner Zerbrechlichkeit drin ist, lass Christus zu und lass damit die Hoffnung auf Herrlichkeit zu. Und wenn du etwas mehr mitlernen möchtest, wie sich diese Herrlichkeit in uns als Christen ausdrückt, herzliche Einladung zu den 4 Abenden rund um die Stiftshütte. Das ist deine Geschichte und meine. Amen.